Selbst bei der Arbeit denkt er nur an diesen Podcast.
Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern.
Als wäre es gestern gewesen.
Als gestern.
Es ist ja selten so, dass man, also diese Kabine ist ja geil da, ne? In Cottbus, und Veggie saß neben mir und wir haben uns ständig angeguckt und es nicht fassen können. Und ich glaube, wir sind bei diesem Tor, sind wir laufen gegangen. Weil wahrscheinlich, wenn man dann sich nicht bewegt, kippt man um.
Das ist jetzt wirklich kein Witz. Das ist, diese Kabine ist relativ groß. Und
also die Sprecherkabine, meinst
genau.
Du, wo die Kommentatoren drin sitzen.
Ja, es gibt eine große auf Höhe der Mittellinie. Strassi links, ich rechts gesessen. Und es war ja schon vorher ein hinreißendes Fußballspiel, muss man ja sagen. Alles drumherum war einfach nur geil. Und das kann man uns echt auch mal glauben. Wir haben auch keine Präferenzen für irgendjemanden. Aber dieses Tor von Cierci, das war ja ein Geschenk für den Fußball mit diesem Anlauf. Und ich bin halt aufgestanden, Strassi stand die ganze Zeit. Und wir sind praktisch mit Cierci gelaufen. Und wie du sagst, wir sind in diesem Ding gelaufen. Also du konntest nicht mehr sitzen bleiben. Das war wirklich, habe ich dir im Auto gefragt, weißt du eigentlich, dass wir beide uns gegenseitig hinterhergelaufen sind? Das war also sensationell, muss man wirklich sagen.
Wirklich. Insgesamt muss man sagen, dieser Sonntag, ne? Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, diesen Satz, der Sonntag der Superlative bei Magenta Sport.
Kaum, ja.
Ne, hat man noch nie benutzt, ne? Diese dritte Liga, also das.
Ja, war schön am Wochenende, ne? Doch.
Oder?
War doch ereignisreich.
Ja, man merkt einfach, wir sind jetzt in der heißen Schlussphase. Jetzt haben wir jedes Wochenende Drama und es bleibt spannend oben. Was will man mehr?
Die Crunchtime, wie uns seit Wochen eingeimpft wird hier vom Redaktionsleiter. Die Crunchtime.
Geil ist ja auch, dass du gestern Abend, ich gucke dann so drauf, wer spielt denn heute Abend noch? Man hat ja dieses späte Spiel manchmal gar nicht so drauf. Okay, Wiesbaden, Mannheim 3-0. Morgen irgendwie nochmal kurz wie 3-3. Also das passt dann auch noch dazu, ne?
Das ist Wahnsinn, wirklich.
Ja, das ist und dass es besonders ist, oder jetzt gerade eine besondere Zeit. Übrigens müssen wir mal ein deutsches Wort finden für Crunchtime, finde ich. Da müssen wir mal ran. Es gibt wieder Streuselkuchen und der ist fast aufgegessen.
Ist auch hier die Crunchtime.
Wir brauchen alles.
Streuseltime.
Die Energie, also im wahrsten Sinne des Wortes, muss aufgefüllt werden.
Ich verstehe gar nicht, warum nicht ein großer deutscher Chipshersteller Sponsor wird, der Crunchtime.
Ja.
Gibt es die Marke überhaupt noch?
Crunchips? Habe ich letztens noch gekauft und gedacht, boah, schmeckt das scheiße.
Ich hab sofort ein Kaiserslautern-Trikot vor Augen.
Habe ich noch, hier im Schrank, kann ich holen.
Wirklich, natürlich. Mit Crunchips drauf.
Natürlich.
Und Flock?
Andreas Buck.
Was?
Geil. 22.
Geil. Man soll das ja nicht für möglich halten. Yannick Barkic, bevor er das Hirn, Seele und all das wurde, was er ist, der war mal Fußballfan eines Vereins.
Er hat den Fußball
FC
mal
Kaiserslautern.
Und ich wurde vor allem so geinfluenced, weil Crunches war jahrelang meine Chipsmarke. Ja? Immer Barbecue Western Style gegessen.
Aber funny frisch, die Chips, die normalen, wie heißen die?
Die ungarischen.
Ungarisch. Also da geht ja nichts drüber.
Die waren mal beim 1. FC Köln auf dem Trikot. Glaube ich.
Stimmt, in der zweiten Liga, glaube ich.
Habe ich auch im Schrank.
Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein.
Alle Chips-Trikots.
Okay, jetzt haben wir seinen Fetisch.
Nach all den Jahren. Ja.
Hol die mal und zieh sie an, dann wird das die beste Folge aller Zeiten.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Oh, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen.
Ja, über den Satz stolper ich schon.
Ich stolper da jedes Mal. Und der liebe Henrik Lerch, Pressesprecher von Rot-Weiß Essen, auch, hat mich neulich mal nochmal angesprochen und gefragt, ich verstehe diesen Satz nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch nicht.
Ach, jetzt fällt
aber
mir
ist
ein,
der aus dem Zusammenhang gerissen?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Jetzt fällt mir ein, den habe ich völlig vergessen zu antworten. Der hat mir die Woche auch geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht gemacht und ich habe es völlig vergessen.
Er kommt übrigens aus Rheinberg. Das ist eine Schnapshochburg am Niederrhein. Die trinken da Unterberg zum Frühstück eigentlich. Ne? Und er hat mir beim letzten Heimspiel gegen Verl, hat er mir so ein kleines Schächtelchen versprochen. Liebe Grüße. Immer ein sehr kooperativer Pressesprecher. Ja. Auch nicht sicher immer einfach in diesem hochemotionalen Umfeld zwischen uns und dem Verein und den Fans.
Das muss man sagen, aber dass du auf jeden Fall solche Dinge verdaddelst, das sieht man auch hier. Ich hörte, seit 4 Wochen wird hier das Regal nicht aufgebaut. Es steht da aber schon ausgepackt. Die Bohrmaschine ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr aufgeladen. Was ist los mit dir, Yannick?
Er lässt sich gehen.
Ja. Aber das Wow-Bild ist immer noch da. Wir hatten damals darüber gesprochen, es stammt ja die Entscheidung im Hause Bakic aus, ne?
Ja, wir haben ja die anderen Bilder abgehangen und deswegen kommt jetzt das Regal an die Wand irgendwann.
Stimmt, richtig. Weil es passte ja bildlich von der Farbe nicht ganz
das
so.
Das ist
ne?
es, genau.
Ja,
genau. Ja.
Aber noch vor oder nach der WM?
Das wird sich zeigen, darauf an, wie intensiv diese Schlussphase der Saison noch wird.
Wir sind ein bisschen abgekommen vom Weg.
Echt?
Wir waren bei Henrik Lerch, der offenbar ja auch treuer Zuhörer ist dieses Podcasts. Aber ich meine, der Kern dieses Satzes, über den wir gestolpert sind, der stimmt. Wir sind alle 4 am Tisch, endlich mal wieder.
Sehr schön.
Live aus den Bakic-Studios in Köln-Mitte. Das ist Folge 110 von 4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Alle reden über die Straße von Hormus. Wir haben den Strassi von Cottbus. Christian Straßburger.
Dass ich als erstes genannt werde. Wahnsinn.
Ah, gut, danke schön. Beginnt so der sukzessive Absturz.
Und Vicky ist auch dabei.
Ich würfel das jedes Mal. Aber auch er gestern in der Lausitz. Sein Firmensitz oder Zweitwohnsitz ist aber der Autositz. Unser Spreewaldschurke. Thomas Wagner. Man könnte auch sagen, er arbeitet so viel, er ist unser Buckelwal-Tommy.
Okay.
Oh Gott.
Ja, von Cottbus noch zum Columbus von 4:3. Unser Entdecker, Yannick Bakic.
Ach, das war...
Doch, ich rede bei jedem Cottbus-Spiel von Borgmann. Also diese Statistik, die geht in die Geschichte ein.
Haben wir die mal gecheckt?
Ich habe sie gecheckt. Sie stimmt wirklich. Wenn er trifft, gewinnt Cottbus seit jeher, aber er trifft nicht mehr.
Ah, ja, okay.
Aber Cottbus gewinnt trotzdem.
Ja.
Zum Beispiel gegen Rot-Weiß Essen. Wir haben es ja jetzt gerade schon angesprochen und haben die Folge damit begonnen. Das war sicherlich eines der spektakulärsten Drittligaspiele aller Zeiten. Ich glaube, so weit kann man schon gehen. Zum Glück waren ja 2 von diesem Tisch wirklich hautnah mit dabei. Veggi, Strassi, wir wollen natürlich als erstes darüber sprechen, über dieses 5:3 von Energie Cottbus gegen Rot-Weiß Essen, nachdem Essen bereits mit 3:1 geführt hatte. Und dann nahm das eben so seinen Lauf und wir tauchen nochmal ein in diese Emotionen vom Sonntagnachmittag.
Es gibt tatsächlich Strafstoß. Tolçay Ciğerci, wenn es eng wird bei Energie Cottbus, richten sich alle Augen auf Tolçay Ciğerci. Ciğerci gegen Götz. 2:3. Ciğerci. Oh, hat der Druck? Hat der Druck? Tor! Tor! 3:3. Ciğerci. Alle stehen. Ciğerci! 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 4:3. Es ist nicht zu fassen. Der Fußballgott ist Cottbusser und hat seinen Stellvertreter geschickt. Tolçay Ciğerci, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nochmal Gänsehaut. Und zwar die gute.
Ja. Weil ist ja, wo ist das Tor von Biancardi?
Es ist übrigens lustig, ich habe es ihm gezeigt. Ich habe gestern mit Thorsten Matuschka geschrieben, meinem Sky-Kollegen, der kommt ja aus Cottbus, der vom Fernseher, und als das 3:3 gefallen ist, schreibt er, wie geht's aus? Weil man hatte ja auch das Gefühl, da hatte Essen sogar nochmal 2-3 Minuten, wo die versucht haben, wieder ins Spiel zu kommen, habe ich geschrieben, 5:3. Also man hatte das gestern im Gefühl, wir haben nachher historische Vergleiche bemüht. Werder hat mal 0:3 gegen Anderlecht in der Champions League gedreht. Klar ist ein 1:3 auch eine andere Ausgangsposition, weil dann ein Tor reicht. Aber von der ganzen Energie von diesem, was da über diesem Stadion gestern lag. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie kann man das, was Rot-Weiß Essen widerfahren ist, wie kann man das zusammenfassen? Ist das jetzt ein totaler Zusammenbruch aller Systeme? Wurden die weggefegt von so einem Oststurm da oder sowas? Es ist immer noch schwer zu begreifen, was da einfach passiert ist. Und eine Personalie schon mal reingeworfen, wir reden ja über alles. Schulz. Ich habe einem Kollegen von der WAZ oder was geschrieben, der hat gesagt, wie würdest du Noten geben? Habe ich gesagt, Schulz 1, das war outstanding, was der gespielt hat. Dann unterläuft ihm der Elfmeter und der konnte es auch nicht mehr aufhalten. Also das war irre alles gestern.
Also ich hatte ein Dauergrinsen hier auf der Couch. Ich habe da den Podcast gestern so ein bisschen vorbereitet und dachte mir, das schaust du dir natürlich an und parallel machst du so ein bisschen was, aber du hast gemerkt, so nach und nach, je länger das Spiel dauerte, man wurde wirklich an den Fernseher gefesselt und das, was da gestern in Cottbus passiert ist, es schwappte wirklich über und es ist ja wirklich eine... Man kann das gar nicht beschreiben, das ist ein Phänomen, was da passiert, weil RWE, du kannst denen ja kaum was vorwerfen. Die haben ja ein super Spiel gemacht, aber die wurden einfach aufgefressen von diesem Stadion. Und man kann jetzt auch gar nicht Wollitz so ein großes Lob aussprechen oder der Mannschaft von Cottbus, sondern diese Fans gestern, dieses Stadion, das hat im Endeffekt das Spiel gestern gewonnen.
Ich glaube, dass Koschin hat danach auch gesagt, findet das auf irgendeinem Sportplatz statt, geht das nicht so aus und da hat er wahrscheinlich recht. Insgesamt muss man sagen, bis zur 72. Minute haben wir ja so viele Themen von RWE besprochen. Was macht das jetzt? Kann man jetzt schon für zweite Liga planen? Ich habe gesagt, die hält keiner mehr auf. Wiggy hat Schulz gesagt, er hat bis dahin 100% Zweikämpfe gewonnen. Die machen ein richtig gutes Auswärtsspiel und haben ja sogar die Chance aufs vierte Tor, wenn dann ist alles vorbei. Ich glaube, Abjamans Außennetz oder sowas. Und dann passiert etwas, warum dieser Sport ja seit jeher uns so elektrisiert. Nämlich das, was man nicht erklären kann. Das gibt es nicht auf einer Taktiktafel, das gibt es nicht in einem Fußballlehrer-Lehrgang. Das passiert dann einfach irgendwie nur in diesem Sport und deswegen ist es so geil. Ciarci war übrigens bis dahin gar nicht im Spiel.
Kein Faktor.
Gar kein Faktor. Der hat sich bemüht, aber er kam überhaupt nicht rein. Und dann macht er, und das war Veggie, am Flughafen. Wir mussten noch eine Stunde länger warten. Die Eisbären Berlin sind mit uns geflogen, heute beim Hai. Und dann sagt er, ey, das ist mir gerade erst klar geworden, der hat ja 3 Tore am Stück gemacht. Ja, das ist ein Hattrick. Ja, ey, das ist...
Ja, und das Schöne ist, jetzt können wir diesen Namen Ali Lukunku nochmal reinwerfen. Der hat nämlich den schnellsten Hattrick in der dritten Liga gemacht. 7 Minuten hat er gebraucht damals für Jena und Ciarci jetzt mit dem zweitschnellsten Hattrick.
Und das muss man ja auch nochmal unterstreichen, das ist mit Ciarci, klar, der hat vorher keine Rolle gespielt, aber das ist ja dann egal, wenn du trotzdem dann die entscheidenden Dinge machst. Und das hat Uwe Koschin hat ja auch dann nochmal erwähnt, das ist einfach ein Spieler, der gehört dann nicht in diese Liga. Wenn du so einen in deinen Reihen hast, dann klar, trägt das natürlich dazu bei, dass du sowas nochmal drehen kannst, zusammen mit dieser Wucht in dem Stadion. Aber ich finde, weil wir jetzt auch alle sagen, wir sind euphorisiert und wir hatten ein Lächeln auf den Lippen, wir freuen uns natürlich nicht, dass Cottbus gewonnen hat und das Essen verloren hat, sondern weil das einfach Werbung war für den Fußball, für die dritte Liga. Und man muss, und ihr habt es schon getan, Essen auch, glaube ich, ein ganz großes Kompliment machen. Die haben auch einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass das wirklich eines der Top-5-Spiele der Saison wahrscheinlich war. Und ich glaube auch nicht, dass es ihnen irgendwie einen großen Knacks versetzt, denn Essen bleibt Zweiter. Sie haben weiter alles in der eigenen Hand und ich glaube, sie können aus diesem Spiel mehr mitnehmen, als dass sie irgendwas runterziehen. Nee,
Einspruch.
Echt? Aber bevor du das sagst, muss ich da einmal Anschluss nehmen, weil das habe ich jetzt letztens noch in einem Podcast gesagt. Wir kommen ja immer so in so eine Situation rein, auch in dieser Branche, wo man sich entschuldigt, weil man das Gefühl hat, man will auch schon mal vorschicken, dass man neutral ist. Man ist neutral. Und wenn die Leute schreiben, hattest du einen Tipico-Schein, da ist aber einer Cottbus-Fan, da ist aber einer Essen-Fan und so weiter und so fort. Einfach nicht mehr erwähnen. Es geht nur um diesen Sport, es ging nur um dieses Spiel. Wir freuen uns darüber, dass wir jetzt darüber erzählen können. Es ist scheißegal, wer gewinnt. Das wissen die Leute, die klar sind, die 99,9 wissen das sowieso. Es war einfach nur ein absoluter Wahnsinn. Und um die Klammer zuzumachen, die Größe, das auch durchzustehen, Rot-Weiß Essen, danach die Spieler zu schicken, dass der Trainer kommt, dass er spricht, wie er spricht, was er sagt, das ist eigentlich etwas, wo Essen dann danach nach Hause fahren kann und sagen kann, da haben wir auf jeden Fall gewonnen und zwar deutlich höher als 5-3.
Das würde ich auch sagen. Ich habe sie vor 2 Wochen, glaube ich, kritisiert nach dem Derby gegen Duisburg, weil ich mir da erwartet hätte, dass der ein oder andere was zur Choreo sagt. Das war gestern ein ganz starker Gesamtauftritt von Rot-Weiß Essen nach dem Spiel. Der Pressesprecher, den wir eben schon gesprochen haben, der bringt uns die Leute kommen aus der Kabine raus, Uwe spricht, wie sie alle sprechen. Ist egal, ob dann einer sagt, das kann ich jetzt auch nutzen oder nicht. Also es war einfach ein überragender Auftritt von Rot-Weiß Essen rund um dieses Spiel. Definitiv, das muss ich ganz klar sagen, weil das fällt auch sicherlich nicht einfach zu sprechen. Du hast recht, die Ausgangsposition bleibt. Sie sind Zweiter, sie haben ein relativ machbares Programm. Und du kannst bis zur 70. auch was mitnehmen. Aber trotz allem, eine Fußballmannschaft besteht aus so vielen unterschiedlichen Charakteren und Köpfen. Die sitzen da gestern 8 Stunden im Bus mit dieser Packung. Und da gibt es auch den einen oder anderen. Der eine denkt heute Morgen schon gar nicht mehr dran, dem ist das scheißegal, der will am Samstag das Netz zerschießen. Aber wenn die am Samstag, wie auch immer, gegen Saarbrücken in Rückstand geraten, dann fängt natürlich der Kopf an zu rattern. Also du hast in Minute 72 7 Punkte vor Cottbus und jetzt hast du noch einen. Mir kann keiner sagen, dass das eine Fußballmannschaft der Welt unberührt lässt. Das ist einfach nicht so.
Sie wissen,
ich sage nicht, dass sie nicht aufsteigen, aber dass das was mit der Mannschaft macht, das behaupte ich schon.
Sie wissen ja aber, dass dieses Stadion auch eine große Rolle gespielt hat und dass Ihnen das selber auch zugutekommen kann an der Hafenstraße. Da kann es genauso gut pro Essen passieren, wenn Sie zum Beispiel gegen Saarbrücken
ja,
in Rückstand geraten.
Ja, aber sowas wie gestern, das war schon speziell. Trotzdem muss ich sagen, wenn wir in einer anderen Sportart wären als Fußball, hätte der Trainer gestern eine Auszeit genommen beim Handball oder sowas. Weil ich schon bei allem Verständnis und ohne Essen hätte dieses Spiel nie so stattfinden können. In dieser Mannschaft, die so viel Erfahrung hat, musst du irgendwas machen. Jasula, Schulz, irgendeiner muss da einen im Mittelfeld vielleicht mal, keine Ahnung, sich aufbauen, checken, krätschen. Es ist nicht nur das Stadion, es ist nicht nur Cigerci, sondern es war auch am Ende 18 Minuten lang ein Zusammenbruch aller Systeme, wo ich nicht sagen kann, das war der Schuld oder der, aber es war... Sie wurden einfach weggespült.
Aber ich finde es eigentlich menschlich, dass man einfach als Spieler, der auf dem Feld steht, Jasula, du hast es gesagt im Kommentar, der hat WM gespielt. Ich glaube, der wurde gestern überrascht von dieser Atmosphäre. Was heißt überrascht? Also du kannst nicht überrascht werden, wenn du WM gespielt hast. Du hast alles erlebt. Aber das muss ja gestern eine Energie gehabt haben,
ja,
bei dieses Stadion.
Ja, das war so ein Sog. Aber wenn du das 4-3 siehst, so schön es ist, warum geht da keiner ran?
Das also, meine ich ja. Der läuft 60 Meter übers Feld. Also das hat ja nichts mit Sog zu tun. Also wir sind zwar mitgelaufen, aber da muss doch irgendeiner faulen im Mittelfeld. Also ich möchte nicht Rot-Weiß Essen kritisieren, nochmal. Und ich glaube auch, dass sie am Ende aufsteigen. Aber zu sagen, das war jetzt ein Naturphänomen, das alle 10 Jahre vorkommt, ich glaube, so wird auch nicht die Aufarbeitung sein. Denn da hat Strassi schon recht. Nach dem 3-3 hast du auch bei Cottbus gemerkt, was machen wir jetzt überhaupt? Spielen wir weiter auf Sieg oder holen wir den einen Punkt mit, der uns ja zumindest im Relegationsduell hält? Und Cottbus hat dann nach 3 Minuten... wieder nach vorn umgeschaltet und es war nichts mehr da. Auch Faktoren, die in der Saison bisher bei Rot-Weiß Essen so wichtig waren. Golz war gestern auch kein Faktor. Der beste Torhüter der Liga hatte gestern einen schwächeren Tag. Schulz, habe ich gesagt, bis 72, davor und danach, kannst du die Geschichte teilen. Wo war Jasula? Wo waren die alle? Ich liebe diese Spiele alle, aber zu sagen, naja, das ist jetzt passiert und sind wir noch Zweiter, das, glaube ich, ist nicht die Aufarbeitung.
Also Fakt ist ja mal, dass man gestern, also wenn es nicht klappen sollte mit dem Aufstieg für Rot-Weiß Essen, hat man den Aufstieg wirklich gestern in der Lausitz verspielt, das muss man so sagen. Weil du hast 7 Punkte Vorsprung, das ist ja eigentlich die zweite Liga gestern gewesen.
Genau.
Ja, absolut. Aber ich sehe das, also das kann so sein, wie Veggie sagt, das kann so sein, wie Uwe Koschin hat es sagt, der gesagt hat, es ist noch nie einfacher gewesen, jetzt meine Mannschaft vorzubereiten, weil im Prinzip musst du da nicht viel sagen, nicht viel machen. Es kann sein, dass Rot-Weiß Essen dieses Spiel nutzt, um dann jetzt im nächsten Heimspiel gegen Saarbrücken sozusagen zu zeigen, das haut uns nicht um. Das, wenn das passiert, ist das so. Aber was ist überhaupt in dieser Liga etwas, was man annehmen kann? Saarbrücken kann absteigen zum Beispiel. Die müssen jetzt auch mal gewinnen, also irgendwann. Also es ist alles crazy. Und wenn man das alles, die Randthemen und so weiter wegnimmt, dann haben wir gestern etwas erlebt, das man wirklich nicht so oft erlebt. In dieser wunderbaren dritten Liga. Das erste Mal habe ich dieses Stadion gesehen, gespürt. Ich kann nur jedem raten, da muss man mal hin. Ich habe die Leute ja gefragt, ist das hier immer so? Und der Tenor war, ja. Also es war schon ein bisschen lauter als sonst. Klar, auch von Anfang an. Die 1000, mir wurde offiziell gesagt 1100, dann habe ich gehört 1500. Auf jeden Fall viele Essener Fans, die da waren. Das war ja eine 96-minütige Dauererektion, die da rüberkam. Das war...
Also ich war oft genau. In Cottbus und kann dir sagen, das ist nicht immer so, definitiv. Ja. Und wie gesagt, auch großen Respekt an die Essener Fans, die da auch richtig Wallung gemacht haben. Dann hat der Regen noch eingesetzt, hinten raus.
Das genau, großes ja. Kompliment auch an dich, der dann da hart gesotten im Regen ausgeharrt hat bis zum Ende. Du warst ja auch tropfnass wie so ein Pudel. Finde ich dann auch immer löblich, wenn man sich dann nicht den Schirm nimmt.
Viele ich habe gedacht, das wäre nicht angemessen
gewesen. Nein. Das passt ja nicht zum Spiel,
aber
das stimmt.
Man muss ja sagen, ich weiß, Thomas Wagner ist ja bescheiden, deswegen sage ich es ja. Wie Thomas Wagner gestern durch dieses Stadion getragen wurde. Also der hätte keinen Schritt zu Fuß alleine machen müssen. Die Leute haben ihm die Liebe entgegengebracht, das muss man wirklich sagen. Die nehmen das wahr, da kommt einer, der hat ein Champions-League-Finale moderiert und eine WM und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt der dahin und bringt den gleichen Esprit mit, wie wenn jetzt gleich ein WM-Finale angepfiffen wird. Und das muss man auch erstmal machen. Und das habe ich ja dann auch gesagt, 30 Jahre im Geschäft, sowas sicherlich selten erlebt und dann so abzuzapfen wie Thomas Wagner, Danke, mein Sohn. Gebührt auch Respekt.
Hier gibt es mal ein Lob. Wahnsinn. Ja,
lass uns doch bitte auch nochmal über den Sieger sprechen, über Energie Cottbus, denn es gibt ja viele Themen drumherum. Wenn man jetzt Pele Wollitz ärgern möchte, sagt man, das war gestern eine Reaktion auf, auf die Niederlage in Osnabrück. Alle haben mitbekommen, dass er uns kein Interview gegeben hat, vorm Spiel nicht und nach dem Spiel nicht. Wie war die Situation vor Ort? Hat man schon irgendwie so eine ungesunde Anspannung gemerkt, die dann nach dem Spiel mit dem Sieg auch entwichen ist?
Also erstmal das Grundsätzliche ist, er hat nicht nur uns kein Interview gegeben, hat grundsätzlich im Verbund mit dem Verein, haben sie gesagt, keine Interviews vor dem Spiel, nur diese Pressekonferenz. Jetzt ist die Pressekonferenz ausgeartet, wahrscheinlich hätte er lieber vorher noch dreimal sprechen sollen. Da sind ja dann so Dinge gefallen, Vorwürfe in Richtung Patrick Ittrich wegen des Elfmeters, Vorwürfe in Richtung Fabi Klose, unserem Experten, der das doch sehen muss. Ich habe ihm das nochmal gezeigt, die Wiederholung, und da war er halt... Und das ist ein Experte, der gibt seine Meinung wieder. Für ihn war es kein Elfer, finito, aus. Dann auch eine Spitze in Richtung Konstantin, der damals vor einer Woche der Moderator war, obwohl es, wenn überhaupt, ein Missverständnis war bei der Formulierung, dass er sofort auch einkassiert hat. Also man hatte das Gefühl, er wollte einfach Themen und ist dann übers Ziel hinausgeschossen. Und ich hatte gehofft, dass dann nach dem Spiel das dann auch jetzt mal gut ist, dass er nicht gekommen ist. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich habe aber auch schon im Kommentar gesagt, dass ich das nicht nur schade finde, sondern auch ein bisschen unangenehm. Oder gibt es ein anderes Wort für peinlich? Ich weiß es nicht, weil peinlich hört sich so hart an. Aber ja, ich habe es mir anders gewünscht, auch für die Leute zu Hause, die sicherlich gerne den Trainer gehört hätten nach so einem Spiel.
Ich finde es so ein bisschen unkollegial und unprofessionell, muss ich sagen. Also irgendwo hat man auch Pflichten, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, weil es einfach vertraglich irgendwo auch festgehalten wird, dass man einfach ein Interview geben muss vor dem Spiel, auch wenn man nicht möchte. Das gehört einfach in diesem Business mit dazu. Ansonsten ist es ja auch immer ein sehr gutes Zusammenarbeiten zwischen den Vereinen und Magenta, ne? Also ist ja nicht so, dass wir hier auf Kriegsfuß sind mit allen Vereinen, sondern es ist ja, deswegen machen wir das ja hier schon seit 9 Jahren, weil es ist ja irgendwie ein Zusammenwachsen seit Jahren, und so einen Fall hatten wir, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten.
Sicherlich beispiellos.
Ja, fand ich schon sehr komisch, und es ist ja dann letztendlich, glaube ich, auch kein Streit zwischen Cottbus und Magenta, sondern es ist ja mehr sowas wie Wollitz gegen Magenta, und dann ja, finde ich es schon so, dass er sich irgendwie ein Stück weit auch über den Verein stellt, und das finde ich nie gut.
Also ich finde, es gehört schon auch eine ganze Genese dazu. Er hat ja vor 2 Wochen Magenta und auch unseren Podcast zum Beispiel noch total in der Pressekonferenz gelobt. Also es ist ja nichts, was sich bei Pele jetzt über Wochen aufgestaut hat. Du hast auch gestern gemerkt, wenn du da hinkommst, klar gibt es da Leute, die sagen, ja, Wollitz, der hat recht, es geht immer gegen uns. Aber es gibt auch erstaunlich viele, die das sehr differenziert sehen, die alle Pele lieben, auch im Verein selber, überhaupt keine Frage. Und das ist ja das eine, dass Pele Wollitz für diese Liga und für diesen Verein ja Gold wert ist. Also das sagt selbst Uwe Koschinat, ich glaube, die beiden sind sich jetzt nicht unbedingt grün, der sagt mir vorher, also was die jedes Jahr wieder aufbauen, da gehört mein Respekt dafür. Auf der anderen Seite, Pele Wollitz persönlich, ich kenne ihn auch schon so lange, mir hat das immer imponiert, der kommt aus einer Kabine raus nach dem Spiel, ich kann mich erinnern, in Lotte, das war ein ganz wichtiges Spiel, da kommt der 3 Minuten später raus, der weiß alle Ergebnisse von Liga 1 bis 6, der ist süchtig nach Fußball, nach all dem, das finde ich auch geil, und ich glaube, nur so kannst du auch diese ganze Begeisterung vorleben. Jetzt kommt aber noch das Aber, und das hast du richtig beschrieben. Also, Konstantin Klostermann, einer unserer liebsten, besten, kompetentesten Kollegen, überhaupt dem zu unterstellen, dass der tendenziell wäre. Fabi Klos, der mag Ostvereine, der mag diese Kultur da, der Ahnung hat. Die alle da in diesen Wahn. In Osnabrück habe ich Mittelfinger bekommen, keine Ordner. Ja, jetzt mal ganz im Ernst, ich finde das nicht gut. Aber eine ganze Woche erzählen, Osnabrück wäre schon in der 2. Liga. Und glaubst du, jeder Bus, der nach Cottbus fährt, wird mit Rosen beworfen, wenn der vom Gastverein kommt? Nein, das ist einfach alles eine Spur drüber. Das ist Wahnsinn. Und er muss halt aufpassen. Und ich weiß es nicht, wer es ihm sagen kann. Ich würde es ihm sagen, ich habe ihn ja gestern gar nicht gesehen. Also nur aus der Ferne. Er darf sich nicht in so eine Ecke selber, so Verschwörungstheoretiker, die sind alle gegen mich und gegen uns. Eins darf man vielleicht schon sagen, das haben wir von irgendjemandem erfahren, er hat wohl schwere Schulterprobleme und schläft kaum. Man sagt auch mal Mist, wenn man nicht geschlafen hat. Aber Pele, falls du das hörst, du weißt, ich liebe dich, aber das war einfach scheiße und damit können wir es auch bewenden lassen.
Ja, genau, aber ein kleiner Zusatz ist, bei all diesem ganzen Thema drumherum geht es ja immer noch um die Zusammenarbeit miteinander, und ich hätte mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass, wenn wir da gestern mit den ganzen Leuten ins Stadion kommen, dass wir uns zumindest mal die Hand reichen. dass wir mal begrüßt werden, dass wir irgendwie mal was kurz.
Obwohl, Austausch, wir wurden ja sehr nett begrüßt vom Pressesprecher.
Ich rede ja von Pele, ja, von Pele, ja, ja. Dass man sich mal Hallo sagt, dass man sagt, gutes Spiel, was auch immer, weil dieser Job, das ist ja kein Spaß. Also ich habe mir jetzt nicht eine Dauerkarte geholt und fahre jetzt mit Veggie und anderen die Stadien ab, sondern ich hätte schon gerne vorher gewusst, was haben sie vor, damit ich den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause einfach einen inhaltlichen Kommentar zu Energie Cottbus liefern kann. Und insgesamt ist einfach Pele auch ein Typ, mit dem will man ja auch gerne sein. Und da fühlt man sich dann irgendwie komisch. Fühlt man sich jetzt so, als wäre man kein gern gesehener Gast gewesen. Und das fand ich schade.
Ich will diese Drittliga-Dauerkarte haben, die Strassi angesprochen hat.
Die hast du doch.
Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass wir im Zusammenhang mit Cottbus hauptsächlich über den Trainer sprechen, wo wir dann häufig auch gesagt haben, er nimmt damit natürlich auch ein bisschen Fokus und Druck von der Mannschaft weg, die möglicherweise dadurch mehr oder besser in Ruhe arbeiten kann und sich eben jetzt auf das Saisonfinale vorbereiten kann. Jetzt hat Cottbus zwei Auswärtsspiele und zwar zwei schwere bei Viktoria Köln und dann geht es ja zum MSV Duisburg, was möglicherweise, ich will jetzt nicht sagen Endspiel, aber das hat natürlich eine enorme Bedeutung. Die Frage ist jetzt aber, wie können Sie diesen Schwung, den Sie ja nur zu Hause jetzt hatten, auch in die Auswärtsspiele mitnehmen? Also wir können, natürlich werden auch wieder viele Gästefans mit dabei sein, aber es ist trotzdem nicht das Stadion der Freundschaft, sondern es sind eben Auswärtsspiele.
Ja gut, das Problem hatte der MSV ja auch und dann gewinnen sie. Ne? Also irgendwann, es geht jetzt einfach auch, ich weiß das gar nicht. Also der Höchste, der hier sitzt, der Fußball gespielt hat, ist Thomas Wagner. Seinen Innenverteidiger-Kollegen habe ich bei Union Berlin kennengelernt. Es geht jetzt einfach darum, das alles auszublenden. Egal wo du spielst, welches Stadion es ist. Wenn du ein Ziel hast, du musst dich fokussieren. Du darfst jetzt keine Gedankenspiele zulassen, keine Eventualitäten, kein Hadern, kein irgendwas. Es werden jetzt die ersten drei, die da einlaufen am Ende. Das sind die, die sich am besten auf dieses Ziel fokussieren konnten und nichts anderes zulassen.
Das ich glaube, wenn du jetzt Alemannia Aachen siehst, wenn ich das nur gerade sagen darf, die gewinnen gefühlt jetzt einfach jedes Spiel. Wenn die Saison noch 5 Wochen länger dauert, steigen die sogar wahrscheinlich auf. Oder in dem Moment, wo sie auf den Aufstiegsplatz springen können, haben sie das im Kopf. Ja, ja. Für mich ist dieses Jahr noch mal krasser. Nach dem Spiel von Hansa Rostock in Wiesbaden, nach diesem glücklichen 1-0-Sieg, war ich mir sicher, dass die Kogge aufsteigt. Weil ich dachte, das nimmst du jetzt mit. Dann verlieren die zu Hause gegen Viktoria Köln 3-2. Es würde mich nicht wundern, wenn Energie Cottbus am Wochenende sang- und klanglos hier 2-0 bei Viktoria Köln verliert. Und nicht, weil ich das Cottbus nicht zutraue. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn Essen 5-0 gegen Saarbrücken gewinnt. Weil diese Liga ist Gaga. Ich traue mich nichts mehr zu prognostizieren, von Emotionen oder Lauf oder so zu sprechen.
Also worauf ich immer schaue, so was finde ich total wichtig, wer kann vorlegen, wer muss nachlegen, weil ich finde es schon immer, genauso wie beim Elfmeterschießen, es ist immer ein Vorteil, wenn du vorlegen kannst, weil du Druck ausüben kannst. Und da finde ich es schon ein bisschen unfair, dass Cottbus jetzt irgendwie 4-mal in Folge sonntags spielen muss im Saisonfinale. Das ist schon ein extremer Nachteil, dass man hinten raus 2 Auswärtsspiele hat, okay, aber dass man immer sonntags spielen muss, finde ich schon irgendwie.
Sprichst du jetzt auch nicht mehr mit uns, oder?
Doch, das schon, aber ich wollte es nur mal fallen lassen.
Aber also, stimmt wirklich. Kritik am DFB.
Nee, das auch nicht.
Ja, aber das ist aber wirklich
schade. Nein, es ist so.
Ja, hat er recht.
Also. Wir sprechen ja noch gleich über den Ausblick auf den 35. Spieltag, oder ist das der 34.? Nee, 35. Ne? Ich komme durcheinander, egal. Duisburg kann vorlegen, das ist für mich ein Riesenvorteil. Deswegen, also.
Ja, aber auch hier gibt es doch wieder die psychologischen Unterschiede. Es gibt irgendwo Elfmeterschießen in dem Finale, die einen wollen vorlegen, die anderen wollen nachziehen. Das kommt halt drauf an, aus welchem Holz du geschnitzt bist, ja, wie dein Regal, was hier bald hängen wird.
Wenn aber
ja.
zum Beispiel Duisburg am Freitag jetzt in Aachen nicht gewinnt, dann ist es sogar für
dann dich vielleicht eine Vorlage, ja, klar, ja. Aber Duisburg hat es ja selber in der Hand, das ist es ja.
Es ist richtig, du sagst, also 4-mal hintereinander Sonntag ist schon unglücklich für Energie.
Genau, ich weiß, oh Gott. Auch Essen zum Beispiel.
Jetzt
Essen,
könnt ihr denken, was am Donnerstag auf der Pressekonferenz besprochen wird. Warum spielt Cottbus 4-mal
in Folge Sonntag? Ja, das wird ihm aber schon selber aufgefallen sein, Pele.
Nee, aber auch Essen zum Beispiel. Essen wird, es steht ja aktuell noch auf Platz 2, die werden am Sonntag, wenn das Spiel angepfiffen wird gegen Saarbrücken, die werden nicht mehr Zweiter sein. Die müssen nachlegen. Das ist für mich ein Nachteil.
Sehr gut.
Wen ist alles überhaupt gar nicht interessiert, ist der Tabellenführer, der VfL Osnabrück, der tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr vom Aufstieg abzuhalten ist. Jetzt 1-0 gewonnen beim FC Ingolstadt und es traf mal wieder ein alter Bekannter.
Ismail Bacci und es steht 1-0 für den VfL Osnabrück. Wer sonst als Isi Bacci mit dem Tor des Tages?
Oskar Heiler hat es kommentiert, danach lief dann in der Kabine wahrscheinlich wieder
Easy, easy, tamam, tamam.
Haben wir ja gelernt, das ist dann der Song.
Stark, der die
wenn Easy Bacci trifft.
Ich bin immer noch bei Bacci. Bacci, Bacci, Bacci.
Es war das 8. Saisontor von Baggi, die meisten als Joker. Und es war wieder so ein typischer VfL-Sieg zu 0, 19 Mal zu 0. Sie haben jetzt 7 Punkte Vorsprung vor Platz 3 mit Blick auf das Restprogramm. Jetzt zu Hause gegen Ferl, dann Wiesbaden, Ulm und der VfB. Mir fällt da irgendwie nichts ein, was jetzt noch passieren könnte, damit Osnabrück nicht aufsteigt.
Ja, dass sie gegen Ferl verlieren. Zu Hause.
Dann haben sie ja immer noch. Ja.
Also für mich ist der VfL Osnabrück wie in der Schwarzwaldklinik. Da kommt Oberarzt, Chefarzt Joe Enox kommt rein und sein Sohn Timo Schulz assistiert ihm einfach klinisch, kommen die da rein, der OP ist gut aufgeräumt. Ach, so ein kleiner Nabelbruch, den machen wir doch direkt jetzt weg. Dann gehen die wieder raus, 1-0 gewonnen, Handschuhe ausziehen, wo ist die nächste Aufgabe?
Kleiner Nabelbruch.
Nein, das ist wirklich, Nabelbruch könnte so ein Titel für das ganze Ding sein. Also das ist cool, das ist souverän, das ist unaufgeregt.
Ich finde es pragmatisch einfach. Ja. Ne? Also es würde mich nicht wundern, wenn die jetzt gar kein Gegentor kassieren mehr bis zum Aufstieg. Wer weiß, was dann passiert. Aber es ist einfach ja, pragmatisch, praktisch gut.
Ich frage mal,
VfL Rittersport.
Ich frag mal unseren Notar Yannick Bakic. 8 Tore, 8 Mal gewonnen.
Baggi, ja, klar.
Gab es das schon mal historisch?
Borgmann.
Ja, aber das war ja nicht nur dritte Liga.
Boah, das ist eine Aufgabe für unseren Datendienstleister,
ja.
Aber ich bin mir sicher, die sind so gut, dass wir in unserer nächsten Themenmappe stehen.
Ja, also, wenn Sie heute die Antwort wollen, wir geben sie Ihnen nächste Woche. Baggi, aber ich glaube, das ist schon, das wird es nicht oft gegeben haben. Das ist ja der Decider. Wer hat das gesagt? Wer war das?
Yannick Müller letzte Woche.
So. Stimmt.
Die Insights gab es nur genau. Hier.
Claudia, kannst du bitte mal schauen, ob das mit den 8 Toren schon mal gab?
ChatGPT-Fragen.
Die könnten Sonntag aufsteigen, ne?
Rechnerisch.
Die könnten Sonntag aufsteigen.
Auf der Couch.
Auf der Couch.
Ja, könnten mit Eventualitäten, dafür muss Duisburg verlieren, die müssen natürlich selber dann gewinnen, Osna. Und wenn Cottbus dann in Köln verliert, könnten sie auf der Couch aufsteigen. Oder sie wären dann aufgestiegen.
Duisburg aber auch weiterhin maximal am Aufstieg interessiert. Das habe ich gesehen am Samstag beim Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Es war lange knapp, die haben lange 2-1 geführt, obwohl sie die viel bessere und überlegene Mannschaft waren und eigentlich auch hätten höher führen müssen, dann kann es natürlich passieren, dass hinten raus ziehen sie sich ein bisschen zurück, Hoffenheim kommt dann auf, so fliegen so 2-3 Bälle in den Strafraum, da kann auch mal einer von reingehen, dann spielst du nur 2-2, aber Duisburg hat eben gerade zu Hause ja eben diese Wucht und diese Stärke, einziges Team im deutschen Profifußball, das zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagen ist und die haben mich wirklich beeindruckt, vor allem auch mit dem, was dann wieder von der Bank kommt, da kommt dann ein Connor Noss nur rein, macht dann hinten den Deckel drauf zum 3-1, sie haben mit Lobinger einfach einen der besten Stürmer der Liga und können Ausfälle kompensieren, dass Ali Hahn jetzt seit ein paar Wochen nicht dabei ist. Das bitter, irgendwie ist bitter und wird aber super aufgefangen durch diesen jungen Ben Schlicke. Also Hut ab vom MSV, der natürlich jetzt gerade zu Hause noch den Cottbus empfängt und dann das letzte Spiel zu Hause gegen Viktoria Köln. Das ist schon auch irgendwie ein kleiner Vorteil.
Das ist ein Vorteil, da sind wir beim Spielplan.
Ja.
Du kannst vorlegen, du hast 2 Heimspiele noch. Du hast das letzte Spiel zu Hause.
Aber sie müssen jetzt nach Aachen, ne? Da müssen
ja,
sie bestehen.
Das ist natürlich ganz bitter. Aber ich finde diese Statistik, dieser Nimbus, dass man zu Hause eine ganze Saison über nicht verloren hat und das jetzt von den deutschen Profiteams wirklich die einzige Mannschaft ist, ich finde, das ist ein Titel, den können sich auch die Fans irgendwie ankreiden. Ne? Also das ist einfach geil. Das ist einfach, der FC Bayern hat es nicht geschafft.
Stimmt. Ja, aber geh mal in den Zebrastall, ne? Da merkst du ja auch, was da los ist, trotz alledem, es gibt ja auch viele andere sehr gute Stadien, auch in Mönchengladbach zum Beispiel war gestern wunderbare Stimmung, das heißt ja nicht gleichzeitig, dass die Mannschaft gut spielt, also insofern ist es glaube ich ein Zusammenspiel von beiden Dingen und was man glaube ich auch ganz klar sagen muss ist, dass der MSV, glaube ich, richtig Stellung bezogen hat im richtigen Moment, sowohl verbal am Mikrofon als auch auf dem Transfermarkt. Die haben gemerkt, es ist die Chance da, jetzt lass uns hier nicht einlullen. Das heißt, auf der Kommandobrücke mit dem Trainer zusammen sind die richtigen Leute. Ich glaube, Schmoldt hat jetzt sogar Geburtstag.
Samstag, ja.
Genau, Gratulation. Preetz haben wir sowieso genannt. Es gibt ja auch ganz viele, die da arbeiten, dessen Namen wir nicht nennen. Die gehören ja alle dazu. Man merkt, der MSV hat sich in der Regionalliga richtig gut aufgestellt, auch hinter den Kulissen, da wo es drauf ankommt. Und dann zu sagen im Winter, wir versuchen es jetzt einfach und dann holen wir uns den Lobinger etc. pp. Dann können wir unseren Kapitän ersetzen mit Schlicke, wo ja schon der Papa gezeigt hat, dass da in der Familie Verteidiger gehen ist. Und dann haben die halt diese Bank mit, dann sitzt Conor Noster mal, was weiß ich, wie viele Joker-Tore haben die eigentlich insgesamt? Also ich war ja gestern gestern überrascht von Essen, 18 Joker-Tore, das ist natürlich phänomenal.
Die kratzen am Drittliga-Rekord.
Das ist unglaublich. Der MSV wird bis zum Ende um die ersten drei spielen und das ist doch Wahnsinn.
Dominik Kota, auch herausragende Leistung wieder, also wenn du so einen holst im Winter... Ja. Das ist dann schon Qualität.
Vor allen Dingen ist bei Duisburg imponierend, du hast das Derby verloren, hast überhaupt nicht so an deine Leistungsgrenze gefunden und irgendwie haben alle gedacht, okay, die werden am Ende Fünfter, Sechster, ist eigentlich eine Enttäuschung, obwohl das ja für einen Aufsteiger eine tolle Saison ist und dann den Hebel nochmal so umzulegen mit diesem Spiel gegen Osnabrück, das hat selbst Uwe gestern vorm Spiel gesagt, dass man das einfach gar nicht so berechnen kann, alle hatten Essen, Duisburg abgeschrieben und dann gewinnen die einfach 3 Spiele am Stück, ne? Das ist schon stark. Also die scheinen mentalitätsmäßig da zu sein. Der Kryptonit heißt nur Alemannia Aachen jetzt. Also das ist ja das Schwerste, was du im Moment eigentlich spielen kannst.
Was mir jetzt, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe, aber was mir jetzt aufgefallen ist, dass Dietmar Hirsch auch irgendwie deutlich entspannter wirkt seit 2-3 Wochen.
Ja, seit er beim Friseur war. Er hat ja beim Derby gesagt, er war nicht, wenn für sich sagt, du siehst gut aus. Ja, aber nicht mutig genug, nicht frech genug. Ja, und dann war er danach und jetzt geht's wieder.
Ja, irgendwie war so die ganze Saison über mit der ganzen Anfangseuphorie, da war noch alles toll, aber sobald es dann darum ging, so ja, jetzt könnt ihr auch aufsteigen und man wurde in so eine Rolle gedrängt, in die man gar nicht rein wollte, das kam irgendwie nicht gut an bei ihm, beziehungsweise er hat das irgendwie auch ein bisschen persönlich genommen und seit 2-3 Wochen merkt man, das schüttelt der jetzt ab und ist wieder so der alte Didi. So wie damals beim Aufstieg in der Regionalliga. Also es ist so...
Ja, er hat jetzt vor dem Spieltag auf der Pressekonferenz, wurde auch darauf angesprochen, dass ja wirklich auch alles stimmt, gerade beim MSV. Und es gab ja auch die Zahlen auf der Mitgliederversammlung, dass der Verein finanziell so gesund ist wie lange nicht. Viele neue Mitglieder. Und da hat er gesagt, wie es ihm da so jetzt geht. Und er hat gesagt, ich bin einfach ein glücklicher Mensch jetzt gerade. Und das merkt man ihm auch, glaube ich, an.
Doch.
Nein, das merkt man, das strahlt ja dann auch auf eine Mannschaft auch aus. Das gibt ihr dann nochmal zusätzlich, glaube ich, eine Portion Leichtigkeit, die man dann vielleicht trotzdem ja auch braucht, so im Endspurt. Also ich finde, der MSV ist da aktuell ein richtig heißer Kandidat für den Aufstieg.
Aber ganz ehrlich, mit Verbissenheit, da kommst du auch nicht weiter, oder? Also mit ungesunder Verbissenheit. Ne, ambitioniert, ja. Aber wir sind immer noch beim Fußball. Ich weiß, das ist das Wichtigste und wir treffen uns auch jede Woche und es ist super schön. Und wenn du mit Wagner 8 Stunden im Auto sitzt, geht es 7 Stunden 45 um den HSV. Ich habe es jetzt verstanden. Nee, also es macht ja was mit uns. Aber durch so Situationen, ich finde immer noch dieses Wort, was der MSV oder diesen Satz, den der MSV geprägt hat, dieser Druck ist ein Privileg. Das finde ich so schön, das werde ich nicht mehr vergessen, das werde ich mir eintätowieren lassen.
Und ich muss auch mal sagen, weil mir es auch gestern wieder aufgefallen ist, von dem Platz, den wir hatten, du merkst natürlich diese Anspannung unter diesen Spielen und eigentlich bei jeder Aktion, ob das im Mittelfeld ist, ein Einwurf oder dann gab es ja auch 3-4 Strafformsituationen, Cottbus hat es ja auch versucht, auch in 1-1 Duellen, die Cottbusser Bank, die beim Vierten ist, die Essener Bank, die beim Vierten ist, beim MSV ist das, also da muss ich wirklich sagen, Ausnahme ist eigentlich wirklich Timo Schulz, der ist die Ruhe selbst, das ist so ein Stoiker, mir geht das insgesamt in allen Ligen auf die Nerven, wie die alle auf den Vierten immer zustimmen, als wenn der so eine Strichliste hat, also die haben sich jetzt 10-mal beschwert, jetzt müssen wir denen mal einen Freistoß geben, ich kann es echt nicht mehr sehen.
Ich würde das so gerne nächste Saison mal sehen, wenn Veggie einfach so der Bodyguard eines vierten Offiziellen wäre und der wird dann da unten mal regeln, so,
du bist jetzt ruhig!
Von Lennart Kernchen, schöner Name.
Das wäre eigentlich mal ein schönes Experiment.
Ja, stimmt, wirklich. Aber der hat das gut gemacht gestern, Lennart Kernchen, finde ich.
Absolut.
Hat ein Kärtchen gezeigt, das Kärtchen.
Ein Kärtchen und ein
Täfelchen.
Täfelchen, genau.
Wir gucken zum nächsten Aufstiegsaspiranten. Hansa Rostock gehört schon auch noch dazu, obwohl sie in Schweinfurt was liegen lassen haben. 0-0 am Ende nur beim Absteiger. Steffi Blochwitz hat sich danach aus dem Sachsstadion gemeldet.
Liebe Grüße aus Schweinfurt, Abpfiff gerade. Und wenn man so ein bisschen auf die Anzeigetafel guckt, 0-0. Es können alle nicht fassen und deswegen ist es hier auch relativ ruhig, obwohl so viele Hansa-Fans mitgekommen sind. Die Fans, die haben supportet, aber die Mannschaft hat es nicht so richtig auf den Platz bekommen. Die haben gerade auch nach Abpfiff die Hände vor sich geschlagen, haben hier auf dem Boden gelegen. 0-0 beim Abstiegskandidaten oder beim sicheren Absteiger, das ist definitiv zu wenig. Ganz komische erste Halbzeit von Hansa, das habe ich selten so gesehen. Dann hatten sie Möglichkeiten in der zweiten, auch ab der 70. Vogelsammer, David Hummel war mit dabei. Aber sie kriegen irgendwie diese Kugel nicht ins Tor. Toni Stahl war natürlich auch überragend, muss man dazu sagen, aber es ist einfach zu wenig. Ich weiß nicht, ob der Kopf da eine Rolle spielt. Es war ja immer die Rede von diesen Hausaufgaben. Vielleicht hat man diese Hausaufgaben heute irgendwie im Bus vergessen. So wirkt es zumindest. Alle schauen sich hier so ein bisschen an. Ich bin auch sehr gespannt natürlich auf die Stimmen jetzt gleich nach dem Spiel. Aber man muss festhalten, das sind zwei vergebene Punkte, die nochmal richtig wehtun könnten. Der Abstand, der wird natürlich dadurch automatisch größer, weil die anderen Mannschaften natürlich auch noch geliefert haben mit Duisburg und Osnabrück. Und für diese ganz vielen tausenden Hansa-Fans hat sich diese Auswärtsreise definitiv nicht gelohnt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Liebe Grüße.
Wahnsinn.
Ich finde, da muss man auch mal Steffi loben, die offenbar wirklich direkt nach Abpfiff sich ihr Handy genommen hat und diesen Aufsager gemacht hat, obwohl sie eigentlich noch richtig Arbeit vor sich hatte zu dem Zeitpunkt.
Stand dann wahrscheinlich da so an dieser Interview-Ecke, wie ich, wenn ich Sprachnachrichten absende.
Ja, bei dir ist es ja unruhig, wenn du das Handy nicht vorm Mund hast. Dann fragt man sich ja, was ist denn, ist dein Handy leer oder was? Nein, also weil da hat sie ja die ganzen Interviews noch vor sich. Man ist normalerweise in der Situation schon auch irgendwie ein bisschen angespannter, weil man ja irgendwie sich überlegt, Mensch, worüber spreche ich gleich? Aber sich dann da eben das Handy zu nehmen und uns das zu schicken,
Königsdisziplin.
Und vielen Dank.
Toll, super. Und in Rostock wird es dann, wenn es am Ende nicht klappt, werden sie sich das Schweinfurt-Spiel und was ist es noch?
Viktoria Köln.
Viktoria Köln, genau. Es wird ja heute noch von den ersten 10 Spielen gesprochen, ja, wo sie nachlaufen. Aber das hätte man ja, also das zeigt diese dritte Liga, das hätte man ja alles schon wieder wettmachen können. Aber man hat das Gefühl, in der Sekunde, wo sie jetzt den Schritt gehen können und jeder sagt, ja gut, das ist ja Schweinfurt, das machen wir ja, dann
Ich kann das aus einer eigenen Erfahrung sagen. Wir sind damals in der A-Jugend, Rheinlandliga, das war damals die höchste, da gab es die Bundesliga noch nicht. Wir hatten noch so ein bisschen Chancen, ganz oben ranzuschmecken, waren 2 Jahre vor Rheinlandmeister geworden, sind wir nach Bitburg gefahren mit Andernach. Bitburg war Tabellenletzter, ich glaube, die hatten 6 Punkte. Wir kommen dahin, stehen da 9 Hanseln rum. Dann sagen die noch, ja, da kommt noch einer aus der B-Jugend. Dann waren sie zu 10. Und wir haben uns vorher schon im Bus überlegt, ey, heute schießen noch die mal ein Tor, die noch keins gemacht haben. So, dann war das so ein, damals, okay, das war jetzt anders in Schweinfurt, da war das ein Hartplatz mit Laufbahn drumherum, wenn der Ball dann weg war, dann haben die sich Zeit gelassen. Hast du gemerkt, nach 10 Minuten hast du irgendwie immer noch kein Ding gehabt, dann wurde es so ein bisschen unruhiger und sowas, dann hast du mal eine Torchance, die hat nicht geklappt, eine Halbzeit, das kann doch nicht unser Ernst sein oder sowas. Da kam dann irgend so ein Elfter, den haben sie doch, glaube ich, von der C-Jugend haben sie den dazu. Dann haben die nachher sogar noch einen Elfmeter verschossen. Das war die größte Pleite, an die ich mich erinnern kann. Ich habe in Bitmok mal moderiert und habe die Geschichte erzählt, dass einer aufgestanden hat und gesagt, ich habe damals mitgespielt. Also, was in so einem Kopf vorgeht, wenn das dann nicht direkt so läuft ab Minute 1, dann diese Angst vor der Blamage, wir verspielen hier in Schweinfurt den Aufstieg und das ist im Fußball, wo du halt nicht wie im Handball, da hast du ja jedes Mal eine Angriffsaktion, in der du eigentlich in jedem Angriff dann auch ein Tor werfen kannst. Das ist der große Unterschied beim Fußball und es wird immer schwieriger. Du guckst auf die Uhr und denkst, das gibt's doch gar nicht und sitzt nachher im Bus und denkst, was sind denn wir für Idioten?
Ja, es geht alles über Selbstvertrauen. Deswegen sagt man ja auch immer, man muss sich über Aktionen Selbstvertrauen holen. Eine Grätsche, ein gewonnener Zweikampf, weiß ich nicht, eine gute Ecke, ein guter Einwurf, ein guter Pass. Pass alleine, so der erste Pass im Spiel, dass du ein gutes Gefühl bekommst, wenn du das nicht hast.
Aber Chancen hatten sie ja und in der Regel geht davon auch irgendwie mal einer rein und dann gewinnst du das Ding 1-0.
Die haben halt auch einen guten Torhüter, das haben wir ja gehört, der ja auch, glaube ich, sicherlich vielleicht sogar in der dritten Liga wieder spielen wird nächste Saison. Insgesamt muss man ja wirklich sagen, nicht nur Schweinfurt, sondern Havels oder alle, die da unten stehen, wobei Aue, ja, es gibt keinen in dieser Saison, der sich so aufgibt, der irgendwie das über sich ergehen lässt, wo vielleicht zu spüren ist, wird nichts mehr, aber dennoch wird jedes Spiel ernst genommen und sowas. Da kannst du nicht mehr jetzt einfach hinfahren, so wie Veggie damals nach Bitburg gegen die Flasche kannst da irgendwie mal gucken, wer schießt denn heute noch ein Tor. Und das macht ja dann auch diese Liga so eng, weil eben auch dann dieses Schweinfurt an dem Tag den Torwart hat, ein bisschen Glück und vielleicht noch sogar einen rein dübelt. Ja, das haben wir in dieser Saison so oft gehabt, deswegen ist es so eng.
Also das muss sich ja auch jeder Spieler mal bewusst machen, dass man muss ja die Plattform einfach nutzen. Selbst wenn du jetzt nur noch 4-5 Spieler hast, du musst ja jede Sekunde nutzen, um auf dich aufmerksam zu machen. Weil was ist nächstes Jahr, ne? Du willst ja weiterhin irgendwo Fußball spielen. Und
nicht nur Spieler, Entschuldigung, sondern auch Trainer. Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Jermaine Jones mit einer richtig guten Spielerkarriere, der gesagt hat, ich möchte Trainer sein, ich möchte mich auch mal in der Profiliga zeigen, nach Schweinfurt gegangen ist, wo ja klar war, also der wird jetzt nicht die in der Liga halten. Aber ich finde die Interviews, die er gibt, wie er sich zeigt, wie er auch Input oder Impact, Flotti, Impact auf diese Mannschaft hatte. Also ich würde mich freuen und ich glaube, das wird auch so kommen, dass wir Jermaine Jones vielleicht relativ schnell wieder in der dritten Liga sehen.
Das Einzige, was mir da nicht so gefallen ist, war dieses so ein bisschen konditionelle Nachtreten gegen den Vorgänger, wo er dann eigentlich nach 4 Wochen selber hätte Abbitte leisten müssen, weil das sind einfach keine Vollprofis. Das mag ich nie so, weil wenn der Vorgänger perfekt geliefert hat oder wenn alles in Ordnung ist, dann bist du gar nicht da. Aber ich finde auch, dass er durchaus eine Visitenkarte, aber Fercici zum Beispiel aus Havelse, finde einen überragenden Job gemacht. Also der müsste eigentlich auf jeder Liste stehen, wenn es in der Zukunft einen Trainerjob gibt.
Also ist für mich eigentlich mit der Trainer der Saison. Also wie du mit einer
Feierabendtruppe,
blöd gesagt. Ja, genau, gesagt, mit, ne? Ja, blöd gesagt, mit einer Feierabendtruppe so performst bis zum 34. Spieltag ist schon geil.
Boah, jetzt spricht er nicht mehr mit uns, der Fercici, weil du Feierabendtruppe gesagt hast.
Nee, das habe ich gesagt. Weil er hat mich nur zitiert.
So, Hansa Rostock, jetzt nochmal ein Blick auf die Kogge, die nächsten Spiele, das Restprogramm. Jetzt geht's gegen Regensburg, dann müssen sie auch noch nach Aachen. Und dann noch Stuttgart und hinten raus in Saarbrücken.
Also 12 Punkte Pflicht und dann noch hoffen, was die anderen machen. Aber Chance im Moment, Aufstiegswahrscheinlichkeit beim Wagnomat 15%.
Wagner-Score.
Leider. Ich habe großes Herz für die Kogge.
Es kann ja wirklich so sein, dass wir in den nächsten Wochen so verrückt laufen und guck dir das unten an, dass Saarbrücken das letzte Heimspiel gewinnen muss, ne? Also das kann ja ein Grand Finale werden dann auch für Hansa Rostock. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, die Kogge ist nächstes Jahr noch da. Aber was heißt das schon? Das kann nächste Woche wieder anders sein.
Also von diesem Wagner-Score oder von dem Formbarometer muss man das, man hat ja immer den frischesten Eindruck vom Wochenende und dann ist es einfach so, dass Rot-Weiß Essen, Duisburg und Cottbus einfach viel formstärker sind oder einfach auch mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen, aber das ist jetzt einfach nur der letzte Eindruck, kann sich am Samstag schon wieder drehen, aber gefühlt ist es bei mir genauso.
Und es ist ja auch das Problem, dass Hansa das nicht nur auf einen Club aufholen muss, diesen Rückstand, sondern es sind eben 3 da, ne? Mhm.
Trotz alledem würde ich sagen, insgesamt, so eine Mannschaft muss sich auch erstmal finden. Ich finde, dass Brinkmann da perfekt hinpasst. Mir gefällt seine Art von Fußball. Ich glaube, den Fans auch. Also da sollte es auf jeden Fall dann in der nächsten Saison im Verbund mit dem Goldschöpfer, kann man das so sagen?
Amir Shapozadeh,
der Goldschöpfer. Und da wird die Mannschaft natürlich dann auch in den richtigen Stellen verstärkt. Und wenn sie dann von Anfang an ihre Wucht zeigen, dann ist es halt nächste Saison soweit. Ich glaube, da wird die Welt nicht untergehen, auch wenn das noch kein Abgesang sein soll, weil das kann man einfach nicht machen.
Aber dann werden wir nächstes Jahr ab Folge 1 über den Druck...
Ist der Top-Favorit.
Genau.
Außer Fortuna Düsseldorf kommen runter.
Wahnsinn.
Oder der Sportclub Verl spielt doch nochmal eine Rolle. 5 Punkte hinter Platz 3. Die haben jetzt gewonnen gegen Viktoria Köln. Und die Verler spielen ja noch gegen Osnabrück, spielen noch in Essen.
Ja, die war aber noch so mit, aber noch würde ich...
Das Ding ist aber, jetzt haben sie gar keinen Druck. Na, jetzt können sie einfach nur spielen, befreit. Ganz ehrlich, es können ja nicht 5 Vereine aufsteigen. Ich habe keine Ahnung, wir wissen es alle nicht, aber ich will auch Verl nicht abschreiben.
Wie viele Punkte hat Aachen?
Nein.
Ist das noch theoretisch möglich?
54 hat Aachen.
Okay, die holen noch 12, also 66 am Ende. Ah, das reicht nicht.
Aber Platz 4 ist doch auch noch ein Thema, oder?
Platz 4 ist für Aachen ein Thema, klar.
Ja. Das ist aber auch 9 Punkte weg, ja, ja. Platz 4.
Das kriegst du nicht.
Ich bin gespannt, wo nächste Saison Gindorf und Schröers, also wenn die halten können irgendwie, dann ist Aachen der Top-Favorit.
Wir gucken jetzt mal in die untere Tabellenregion. Abstiegskampf ist so mittelspannend, also das ganz große Drama erwartet uns nicht. Es ist vielleicht ein Fernduell jetzt dann zwischen Saarbrücken und Ulm. 6 Punkte ist Saarbrücken vor Ulm.
In dem Fall war eigentlich fast 7 durch das katastrophale Torverhältnis.
Genau, das viel bessere, die viel bessere Tordifferenz. Jetzt gab es das 0:0 am 123. Geburtstag gegen die Münchner Löwen unter Anwesenheit von Yannick Barkic.
Ich war vor Ort in Saarbrücken.
Hast uns eine Sprachnachricht gemacht.
Genau. Nee, ich war mal wieder in Saarbrücken. Ist immer eine Reise wert. Wir hatten schönes Wetter. Leona wurde gegrillt. Ich habe mich mit Tauzi unterhalten. Eigentlich war alles angerichtet. Es war ein schöner Tag. Ich glaube, die waren auch voller Hoffnung, dass man diesen entscheidenden Schritt geht, weil auch es war klar, wenn du jetzt vorlegen kannst, du kannst mit dem Heimsieg die 3 Punkte holen, dann kann Ulm und Havelse machen, was sie wollen, dann ist das irgendwie gelaufen. Aber es war immer dieses alte Problem im Jahr 26, die haben wieder mal so unfassbar viele Torchancen und schießen einfach keine Tore. Ich weiß nicht, was die da machen, die Stürmer, aber denen fehlt so diese Geilheit auf den Treffer. Du merkst richtig, da schwingt die Angst mit, selbst bei einem Brünker oder bei einem Pick, dem fehlt die Überzeugung, das Ding mal so über die Linie zu drücken. Symbolisch dafür steht eigentlich diese Chance aus der ersten Halbzeit, wo Brünker einfach ins leere Tor nur noch schieben muss. Er macht alles richtig, er geht an Däne vorbei, schiebt ihn ins Tor, aber ohne den Druck. Und dann klärt ihn einfach noch Meier auf der Linie und es steht weiter 0-0. Und du merkst mit jeder Chance im Stadion so, selbst auf dem Ü-Wagen, da gibt es ja viele FCS-Fans auf dem Ü-Wagen, immer wieder so, nein, und oh. Und,
Einfach mal einen verräumen.
Also es ist eine ganz eklige Situation beim FCS. Eigentlich hast du genügend Punkte Vorsprung. Es ist eigentlich auch keine Abstiegsgefahr da. Also du siehst die Gefahr nicht im Rückspiegel.
Aber gestern haben wir mit Strassi drüber gesprochen. 6 Punkte, wenn du jetzt eigentlich seit Wochen auch immer meistens ein Unentschieden kommt bei dir dazu. 6 Punkte ist so ekelhaft, weil es anfängt Nahbereich zu werden. Stuttgart, ein Wochenende, eine Niederlage in Essen und Ulm gewinnt, dann sind es noch 3. Und bei 3 kriegst du die blanke Panik eigentlich. Genau, obwohl das Torverhältnis halt immer noch da ist. Und das ist das Gefährliche daran. Ich glaube nach wie vor nicht, dass der FCS absteigt. Aber das ist jetzt so eine Situation, jetzt könnte es unangenehm werden.
Es ist so ein bisschen wie in einem Horrorfilm. Du fährst so nachts durch den Wald, guckst nach hinten, siehst gar nichts. Guckst nochmal nach hinten und auf einmal sitzt da irgendein Monster bei dir auf der Rückbank. So nee, ist das.
Nee, kann ich mal was sagen? Ich bin an einem Europapokalspiel von Stuttgart mal nach Kaiserslautern gefahren. Landstuhl ab über Johanniskreuz. Das sind 30 Kilometer durch den Wald. Also ganz ehrlich, Tobi, du kannst jetzt weggucken. 30 Kilometer, ist mir kein Auto entgegengekommen. Da ist nichts. Da ist nur Wald. Und 6 Kilometer vor Lautern, mein Navi hat auch schon aufgegeben, steht dann mitten nachts um 1 Uhr so eine Baustelle, Umleitung. Da habe ich gedacht, jetzt kommen sie. Also jetzt holen sie mich wirklich hier raus. So fühlst du dich als erster FC Saarbrücken.
Ich finde, es ist so ein bisschen wie so eine Reaktorkatastrophe. Du riechst nichts, du spürst nichts, du siehst erstmal nichts, aber dann kommt vielleicht der Super-GAU. Boah. Wäre das ja.
Also ganz ehrlich, wenn die Vereine, die wir gerade genannt haben, die sich immer dagegen gestemmt haben, bis auf, das muss man ja wirklich sagen, Aue, das ist schon sehr oft
traurig
und bodenlos gewesen. Tut uns leid. Ich bin ja sogar noch am 37. Spieltag in Aue gegen Duisburg. Also dann zu sehen, wie da der Schacht sozusagen geschlossen wird. Hätte ich mir niemals gedacht in diesem Leben. Aber wenn die anderen die Qualität gehabt hätten dann, ne, und das soll nicht despektierlich klingen, ich denke, das wissen alle, dann wäre der FCS schon längst unterm Strich. Das muss unbedingt, wenn die Saison vorbei ist und Saarbrücken ist noch Drittligist, wovon auszugehen ist, dann muss das unbedingt auf den Tisch. Also da gab es auch keinen Retter, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass danach Janikis durchs Stadion getragen wird. Das ist unser Retter. Und ich nenne ihn jetzt nur, da gibt es noch ganz viele andere. Da ist eine ganze Menge zu tun. Man spürt, dass die neuen sportlich Verantwortlichen ja Leute ranholen. Wir haben Sebastian Jakob ja beim letzten Mal erwähnt, Zeitz, der Chef-Scout wird. Und da werden sicherlich, und das muss auch passieren, wie sagt man so schön, da wird kein Stein
auf dem anderen
bleiben. Die werden alle umgedreht, weil ansonsten ist das nur der Vorbote, bevor es dann wirklich runterkracht. Und das wünscht sich ja keiner, der den Fußball liebt, außer wahrscheinlich. Ja, wer hat keine gute Beziehung zum FCS, weiß ich jetzt nicht, Homburg oder sonst irgendwas, das wünscht sich ja keiner. Nur, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen ruhiger geblieben, weil ich habe wenn ich gerade an den FCS denke, dann fällt es mir so ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt mit Tamara Mendler, das ist die Frau vom ehemaligen Saarbrücker Spieler, die sind vor kurzem nochmal Eltern geworden und sie ist verstorben und das ist natürlich eine absolute Schocknachricht gewesen, die ich da vernommen habe. Ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, der Mendler und sowas, ne? Also ganz viele tolle Momente. Und dann, wenn du das dann liest, wirst du einfach nur fassungslos. Also die Gedanken sind ganz klar bei der Family, bei allen Angehörigen, bei den Freunden, natürlich auch bei den Freunden vom FCS, von Homburg und sowas. Das ist wirklich eine Katastrophennachricht.
Ja, unser Beileid der Familie und den Angehörigen, da merkt man dann, dass Fußball wirklich total egal ist und dass da passieren kann, was will. Alles andere hat dann doch die Priorität. Wir blicken mal auf die Konkurrenz des 1. FC Saarbrücken. Der SSV Ulm macht sich ja tatsächlich doch noch irgendwie ein bisschen Hoffnung, obwohl sie eben ja so weit hinten dran sind. Aber sie haben ein Lebenszeichen gesendet mit dem 2-1 gegen Havelse. Vor allem emotional war das dann nochmal ein Push, weil das Siegtor in der 90. plus 5 gefallen ist und Martin Piller, der war dabei.
Die letzten 30 Sekunden in diesem Spiel. Niklas Kölle geht nochmal los. Das Stadion ist nochmal da. Kölle hat eine Menge Vorsprung. Die Riesenmöglichkeit! Es ist doch Wahnsinn! Nicht zu fassen! Lukas Bazak, der Schlusspunkt in Ulm.
Ja, servus meine Lieben. Ich melde mich aus dem Donaustadion in Ulm. Gerade ist die Partie zwischen dem SSV Ulm und dem TSV Havelse abgepfiffen worden. Es ist am Ende tatsächlich noch ein 2:1 Heimsieg für den SSV geworden. Die Spatzen in der 95. Minute, 90+5, Lukas Mazak, den Pavel Dotschev am Ende noch reingeworfen hat für die Offensive. Ich denke, er hat eher mit einem Kopfballtor von ihm gerechnet, aber er hat es dann mit dem Fuß gemacht und dann war hier natürlich erstmal kurzzeitige Eskalation. Zuvor war es hier wirklich mucksmäuschenstill im Donaustadion, denn es war eine Partie, ja, zweier potenzieller Absteiger. Für Havelse war es das jetzt wohl auch nach dieser Niederlage. Und das hat man im Spiel auch angemerkt. Also da war kein großer Spielfluss drin, da war sehr viel Abwarten drin, einfach sehr viel Angst, die dann auch tatsächlich regiert hat. Und so war es dann auch gegen Ende des Spiels gespenstisch ruhig im Donaustadion. Ich hatte schon Angst vor der Ruhe vor dem Sturm sozusagen, oder? Der Ruhe vor dem Platzsturm der Ulmer Fans. Aber so weit ist es dann ja nicht gekommen. Denn Lukas Mazak hat das Ganze noch rumgerissen in 90+5. Absolut irre, dass das hier tatsächlich passiert ist. Wir müssen uns vom TSV Havelse, denke ich, verabschieden. Die werden keine Chance mehr auf den Klassenerhalt haben. Aber dafür, dass die Eskalation hier in Ulm so groß war, auch mit nach dem Spiel dann Partymusik und Ehrenrunde der Mannschaft, muss man ja wirklich sagen. Also die Lage ist jetzt auch immer noch nicht rosig für den SSV. Das sind 6 Punkte Rückstand plus das weitaus schlechtere Torverhältnis als Saarbrücken und auch Hoffenheim. Also ich denke, das wird trotzdem ein ganz, ganz schwerer Gang für den SSV Ulm. Und mit einem Auftritt wie heute in diesem Heimspiel gegen den TSV Havelse wird das definitiv nichts werden. Es müssten 4 Siege her. Sonst wird das nichts, da bin ich mir eigentlich sicher. Und da frage ich mich ganz ehrlich, wo sollen die herkommen mit Leistungen, wie sie heute gezeigt wurden vom SSV Ulm, aber auch über den großen Teil dieser Saison. In diesem Sinne, schöne Grüße aus der Donaustadt zu euch ins Podcast-Studio. Bis bald, meine Lieben.
Danke, lieber Martin. Ja, das wird man gerne gehört haben in Saarbrücken. Und der spricht die letzten 4 Spiele an. Das sind jetzt auch nicht irgendwelche, ne? Die haben jetzt die Münchner Löwen, also in München, dann gegen Viktoria Köln. Da müssen sie nach Osnabrück und spielen zu Hause gegen Essen.
Also,
ein knackiges Restprogramm.
Ich muss mal eine Sache sagen. Wenn man sich das Tor nochmal anschaut von Mazak und dann den Jubel von der Bank, vor allem der Pressesprecher Max Rieck, das kann man sich ja alles bei YouTube auch nochmal anschauen, bei Magenta Sport, gibt es ja for free da im Internet. Guckt euch das an. Also was die Verantwortlichen da mitleiden, was das freimacht, so ein Tor in der 90. +5, +6, wir wissen es alle, ne? Also deswegen schreibt mir die Ulmer nicht ab. Ich habe eben von den frischen Eindrücken gesprochen. Ich komme von den Löwen. Die haben in Saarbrücken gespielt. Das ist eine, Volland hat selber gesagt, er appelliert an die Mentalität. Das ist eine Mannschaft, die siegt so aus. Das ist so, die haben gar nichts mehr. Es sind 6 Spiele in Folge ohne Sieg. Und die haben nur noch irgendwie das Pokalfinale gegen die Würzburger Kickers im Kopf und ansonsten nichts. Also es erinnert so ein bisschen an die Saison, als Kwasniok mit Jena diesen Lauf hatte und am letzten Spieltag haben die Löwen auch in Jena gespielt und haben sich da abschlachten lassen und hätten die einen Punkt geholt, dann wäre Cottbus drin geblieben damals. Also fragt bei Pele Wollitz nach, das hat er immer noch im Kopf. Und ich habe so das Gefühl bei den Löwen, dass es ähnlich ist, weil wenn man sich die O-Töne von Volland genauso anhört, dass...
Das kann sein, aber die haben ja hinten raus in Osnabrück und Essen. Du hast gerade das Restprogramm. Allerdings könnten die ja beide zu dem Zeitpunkt vielleicht schon aufgestiegen sein und wie du dann, da kannst du ja auch keinen mit Vorwurf machen, du willst dann schon das Spiel gewinnen, aber da ist natürlich eine andere Spannung da, das ist ja ganz klar.
Insgesamt ist diese Saison einfach für die Mülltonne, ne? Was, wenn du das siehst, ja minus 25, Havelse hat mehr Tore geschossen als Ulm. Die ganzen Verletzungen, die ganze Geschichten, diese ganze Gemengelage von Vierter in die Zweite und wieder zurück. Wir wurden ja immer super empfangen in Ulm. Es wurde für uns Kuchen gebacken. Wir haben die Spitzenspatzen hochleben lassen. Wir haben so viele Geschichten. Veggi auf dem Sprungturm, der steht da als Bronzestatue. Es ist verrückt. Es ist einfach nur verrückt. Man will irgendwie zurückschauen und sagen, ey, wir reden hier von 2 Siegen, ja, vielleicht von 2 Toren, die irgendwann mal hätten fallen müssen oder sowas. So eng ist das alles. Das Gleiche gilt dann aber auch für den FCS, die dann unterm Strich wären und so weiter und so fort. Es ist, und du hast ja schon mal für Fortuna Köln gearbeitet, ich habe schon mal für Borussia Mönchengladbach gearbeitet.
Wir haben immer Wunder erlebt.
Genau, Wunder erlebt, aber auch erlebt, wie es sich anfühlt, da mitzuleiden. Deswegen kann ich mich total da reinversetzen, weil da geht es ja auch um Existenzen. Profifußball oder Regionalliga, das ist natürlich ein krasser Unterschied. Und da reden wir jetzt gar nicht von den Spielern, die aber auch betroffen sind. Da verdienen jetzt nicht alle 50.000 im Monat, ne? Aber gerade die, die das Herzblut reinbringen, die dieses Leben reinbringen in so einen Verein wie in Ulm, denen will man natürlich eigentlich wünschen, dass sie die Liga halten. Aber das wäre ein, du hast 30 Jahre schon hinter dir in diesem. Hast du schon mal so ein Wunder? Hättest, wenn Ulm die Klasse halten würde.
Ja, das wäre wie jener.
Die Stuttgarter Kickers hatten 6 Punkte Rückstand, 2 Spieltage vor Schluss und haben es nicht geschafft.
Vorsprung haben die meist. Wenn die Stuttgarter Kickers 6 Punkte Rückstand hatten.
Vorsprung hatten.
Ja, genau.
Und dann sind die abgestiegen.
Ja.
War das, wo Alf Minzel das Tor
Alf
gemacht hat?
Genau. Und da gibt es doch diese legendäre Szene. Erster Spieltag, Stuttgarter Kickers gegen Fortuna Köln.
Genau.
Das Tor ist leer, weil steht 2-1 für die Stuttgarter Kickers. Und Manuel Fischer, nicht unser Chef, sondern der Stürmer der Kickers, läuft mit dem Ball aufs leere Tor zu und verschießt den irgendwie so aus 16 Meter. Und das ist genau das Tor,
was fehlt,
das am Ende fehlt.
Oh Gott.
Auf das hat mich Yannick Bakic hingewiesen. Das ist
Magenta History, irgendwann wird es verfilmt. Ja.
Und der Untergang von Manuel Fischer.
Und wir sprechen nochmal mit allen Protagonisten. Pogge stand im Tor. Genau. Manuel Fischer.
Aber wir nehmen aber Manuel Fischer unseren Chef.
Genau. Also, ein Fünkchen Hoffnung auf jeden Fall noch da beim SSV Ulm. Ich glaube, von Aue müssen wir uns tatsächlich aber so gut wie verabschieden. Wir haben 2-2 in Asbach gespielt beim VfB, haben 12 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Und Tobi Warnschaffe war dabei und sagt uns mal, wie es war.
Schöne Grüße aus dem sonnigen Groß Asbach. Im Hintergrund hört man den Motor vom Mannschaftsbus von Erzgebirge Aue. Die werden gleich die Heimreise antreten mit einem 2-2. Ja, im Gepäck nach 0-2 Rückstand zur Pause, dann doch noch das 2-2 und somit steht der Abstieg also rechnerisch eben noch nicht fest. Natürlich ist es trotzdem ein Abstieg auf Raten. Es bleibt weiterhin schwer, aber ja, zumindest ist es jetzt am Sonntag nicht passiert. Die Auer wurden unterstützt von ein paar hundert Aue-Fans, die hier mitgereist sind. Und die Mannschaft doch eigentlich gut unterstützt haben. Es gab viel Applaus, als das Team hier auf den Rasen kam, zum Warmmachen vor dem Spiel. Der Support war auf jeden Fall da. Aber dann irgendwann in der zweiten Halbzeit machte sich doch so ein bisschen Frust breit, weil man eben das Gefühl hatte auch auf den Rängen, dass es das war. Und dass nach 23 Jahren Profifußball der Abstieg in die Regionalliga dann eben feststeht. Dann haben die Fans auch Plastikflaschen verbrannt auf der Tribüne und es war so ein bisschen so eine gespenstische Stille. Aber dann kam Aue eben nochmal zurück. 2-2 von Marcel Bär dann kurz vor Schluss. Der hatte dann nochmal eine Riesenmöglichkeit auf das 3-2. Das hätte die Hoffnungen auf das Wunder im Erzgebirge natürlich nochmal erhöht. Aber am Ende dann eben nur dieses Unentschieden, was am Ende wahrscheinlich auch zu wenig sein wird, um die Klasse zu halten. Aber an diesem Sonntag in Groß-Asbach stand da auf jeden Fall noch nicht fest, der Abstieg von Erzgebirge Aue.
Also eine entscheidende Frage ist ja, man fängt ja jetzt schon an zu planen für die neue Saison und das schreibt der Kicker heute auch. Ist ja schon komisch, dass man noch gar nicht weiß, wer denn da an der Seitenlinie steht. Normalerweise fängt man doch mit dem Trainer an und gemeinsam mit dem oder sportlich Verantwortlichen baut man dann eine Mannschaft zusammen.
Kann aber natürlich sein, dass dieser Trainer vielleicht irgendwo noch in Amt und Würden ist. Das gibt es ja teilweise auch.
Pavel Dotschev.
Naja, auf jeden Fall hat ja Mennel gestern auch betont, dass er reparieren möchte. Also er bietet an, zu bleiben, in welcher Form auch immer. Ich glaube, da muss man sich noch übereinkommen. Aber ich finde, man sollte da ganz, ganz schnell Nägel mit Köpfen machen, dass man so, also die Vereinslegende überhaupt in Deutschland, wenn man so möchte, dass man die auf jeden Fall im Verein hält.
Auf jeden Fall. Aber ist die Frage jetzt als Spieler oder als Verantwortlicher? Weil natürlich irgendwann muss es dann auch so einen Generationswechsel geben. Ne? Und Mennel auf der Kommandobrücke als so jemand, der dann auch repräsentiert, ne? Der dann auch vielleicht seine Erfahrungen mit reinbringt im sportlichen Entscheidungen. Das wäre natürlich auch ein Faustpfand. Aber das wird er selber entscheiden, ob er noch ein bisschen Bock hat, auf dem Platz was zu reparieren. Fakt ist, warum nicht Pavel Dotschev? Also mit ihm war noch alles gut in Aue, oder?
Ich weiß es nicht. Also wenn du jetzt in Ulm absteigst, dann heißt es dann, okay, jetzt kommt der Abstiegstrainer aus Ulm und der soll hier reparieren? Weiß ich nicht.
Es gibt halt so Symbiosen, ne? Das passt dann so. Ich habe das Gefühl, ja, aber ich weiß es nicht. Wird man sehen, wer da auf dem Markt ist.
Ganz wichtig wird am Mittwoch sein. Landespokal-Halbfinale an der Gerdertstraße gegen den CFC.
Bei den Himmelblauen.
Wird das übertragen beim Magenta?
Das wird beim MDR übertragen.
Das guckst du.
Natürlich. Ja, klar. Wer spielt parallel? Leverkusen gegen die Bayern. DFB-Pokal, das ist ja...
Das ist keine Frage, was interessant ist.
MDR.
Ja. Veggie ist ja in Leverkusen im Stadion. Aber was? Gut, hier.
Aber ich mach Second Stream.
Aber hier auf so tun, als würde er den Landespokal feiern.
Deswegen bitte jetzt noch einmal abliefern hier, Veggie.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Wir haben eine mitgebracht. Bevor dann die kommt. Es gibt in Deutschland neben Deutsch 4 Amtssprachen. Wie viel bekommt ihr denn hin? Also um zu erklären, was eine Amtssprache ist. In Belgien ist zum Beispiel das Flämische, das Französische und das Deutsche ist eine offizielle Sprache in der Region um Eupen. Sprechen 20.000 Deutsche ungefähr. Also Belgier Deutsch. Deshalb ist Deutsch eine Amtssprache in Belgien. Welche 4 Amtssprachen gibt es denn in Deutschland?
Naja, also wenn ihr jetzt sagt, wir haben eine mitgebracht und ihr in Cottbus wart, dann ist es ja wahrscheinlich Sorbisch.
Jawohl, so. Sehr gut, Tobias. Sehr gut.
Im Südosten Brandenburgs und Nordosten Sachsens wird Sorbisch gesprochen.
Fehlen noch 3.
Unser Sorbenkind.
Also wir reden jetzt nicht von Dialekten oder sowas.
Nein, nein.
Ne?
Also Amtssprache. Das ist was ganz Offizielles.
Ja. Französisch noch dabei?
Nein.
Nee.
Wahrscheinlich Dänisch, oder?
Dänisch?
Sehr gut.
Sehr gut.
Und also in Schleswig-Holstein wird Dänisch gesprochen, aber noch eine andere Sprache in Schleswig-Holstein.
Es gibt ja auch den Südschleswigschen Wählerverband, der deshalb von der 5%-Hürde in Schleswig-Holstein ausgespart ist.
Schlesisch?
Fast.
Wie nennt man das denn?
Denk an Otto.
Ostfriesisch.
Also Friesisch.
Friesisch.
Genau.
Alebackisch macht hier einen Riesenjob, muss man sagen.
Und dann gibt es noch eine.
Ja, das weiß aber keiner, glaube ich. Das solltest du jetzt auflösen.
Niederdeutsch in Teilen Norddeutschlands. Da weiß ich aber auch gar nicht, wie sich das anhört, Niederdeutsch.
Wahnsinn. So wahrscheinlich dieses Platt irgendwie so ein bisschen. Aber es gibt 4 Amtssprachen.
Ja.
Okay.
Interessant, ne?
Und was heißt Hallo, ich bin Thomas Wagner auf Sorbisch?
Dobritsch.
Dobritschin Tomasz Maschine. Machina.
Dann kommen wir mal zur Frage der Woche von heute, die eingeschickt wurde von einem unserer Hörer. Das könnt ihr auch weiterhin tun. Schickt uns das Ganze per Sprachnachricht auf unser 4:3 Handy. Die Nummer steht wo?
In den Shownotes.
Und hier ist die Frage der Woche für heute.
So, servus liebe Sportsfreunde. Hier ist Simon aus Passau und ich hätte eine Frage der Woche für euch, die ganz hervorragend übrigens zu unserem aktuellen Aufstiegsrennen passt. Ja, nicht zuletzt, weil mein Herzensverein Rot-Weiß Essen an diesem Wochenende in der Lausitz gastiert und dort auf einen Trainer trifft, der schon vor über 20 Jahren Trainer beim anderen Aufstiegsaspiranten, dem VfL Osnabrück, war. Und genau um diesen Spielleiter und ein Spiel an der Hafenstraße soll es nun also gehen. Und zwar gehen wir weit zurück in die Saison 2005-2006, der damals noch drittklassigen Regionalliga Nord. Am 1. Oktober 2005 empfing Rot-Weiß den VfL Osnabrück im altehrwürdigen Georg-Melches-Stadion. Und diese Begegnung sollte es in der zweiten Hälfte noch so richtig in sich haben, sodass Klaus-Dieter Wollitz im anschließenden Interview, ja, ich würde mal sagen, ebenso auf 180 war wie zuletzt nach dem Auswärtsspiel von Energie Cottbus an der Bremer Brücke und jetzt auch in der Spieltags-PK vor der Begegnung gegen Rot-Weiß Essen. Ja, meine Frage lautet daher: Was ereignete sich in der zweiten Hälfte während dieses Regionalligaspiels, woraufhin Pele Wolle zu erzürnt war? In dem Sinne, viel Spaß beim Grübeln und bin gespannt, ob ihr herausfindet, worauf ich hinaus wollte.
Also Sorbisch, Niederdeutsch, Friesisch. Was war 2000?
Also Essen gegen Osnabrück, Pele Wolle war noch Spieler in Osnabrück. Oder? Nein, klar, Trainer, der war Trainer.
Nein, zum Trainer.
Nein, nein.
Natürlich.
Müsste mit Ende fit anfangen.
Was
fit
ist passiert?
Also es wird ja was Historisches gewesen sein, was ihn aber erzürnte.
Das war im Oktober, also es hat nichts mit Aufstiegen oder sowas zu tun.
Hat
das
ja irgendwas Skandalöses. Tor nicht gezählt, Wembley-Tor.
Da ist er ja den Platz gelaufen. Oder, also ich weiß, ich weiß es nicht.
Ich weiß ja, ich habe es noch nie gehört.
Aber irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen möglicherweise, Dietrich
hat
oder?
Gepfiffen.
Also, oder?
Konzi vor Ort?
Das ist etwas, das weiß man entweder oder man weiß es nicht.
Genau, das kann man nicht herleiten.
Ja. Normalerweise weiß Veggie sowas, ja?
Kann natürlich sein, dass ihm irgendwie eine Taube in den Mund gekackt hat oder sowas.
Das ist die Antwort. Ja. Nee, das ist die Antwort.
Ich weiß es nicht, habe noch nie davon gehört.
Dann
ich bin aber auf die Antwort gespannt.
Ja. Dann müssen wir uns geschlagen geben.
Die Auflösung. Und zwar wurden gegen den VfL Osnabrück ganze 4 Platzverweise ausgesprochen, alles in der zweiten Hälfte. Und zwar gegen die Spieler Wolfgang Schütte, Markus Feldhoff, Björn Joppe und keinen geringeren als Joe Enox. Ja, und auch wenn man jetzt vielleicht sagen muss, dass der Feldverweis gegen Feldhoff nun vielleicht etwas hart war, gehen sie aus meiner Sicht doch wohl regeltechnisch weitestgehend in Ordnung. Zumindest das, was man anhand der Fernsehbilder, die man heute noch auf YouTube sehen kann, was man da beurteilen kann. Aber gut, das ist wirklich Schnee von gestern, das ist jetzt über 20 Jahre her. Aber mich würde tatsächlich noch eine Sache interessieren, und zwar, wart ihr vier denn mal oder einer von euch im alten Georg-Melches-Stadion? Ich als doch eher jüngerer RWE-Fan, der auch nicht aus Essen kommt, hatte doch das eine oder andere Mal noch die Gelegenheit bis zum Abriss 2012 und fand es dort immer eine ganz besondere Stimmung, ehrlich gesagt besser als im neuen Stadion. Und deshalb würde mich auch ein bisschen interessieren, wie denn eure Erinnerungen an das alte, schöne Stadion sind, falls ihr denn mal dort wart. Genau, und ich denke, da spreche ich auch für viele andere Rot-Weiß-Fans, die das alte GMS ebenso in guter Erinnerung halten. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Frage Spaß gemacht hat und verabschiede mich. Ich hoffe natürlich, dass Rot-Weiß aufsteigt. Andererseits, ja, werde ich wahrscheinlich nicht mehr mit dem gleichen Interesse diesen Podcast verfolgen, wenn wir nicht mehr in der dritten Liga sind. Aber wahrscheinlich höre ich doch immer noch ab und zu rein. In dem Sinne, macht's gut und bis bald, euer Simon.
Vielen Dank, Simon. Tolle Frage.
Danke, Simon.
Wussten wir leider nicht. Man merkt, da ist jemand richtiger Hardcore-Essen-Fan.
Aber ich, jetzt kommt es mir. Ich war natürlich bei dem Spiel dabei. Thomas Metzen hieß der Schiedsrichter. Innerhalb von 36 Minuten Karten. Björn Joppe hat ja früh das Tor gemacht. Es geht als Brückenschlag in die Geschichte ein. Übrigens, RWE hat diese enorme Überzahl ausgenutzt und 2-1 gewonnen. Das war
Aber da muss ich auch sagen, es gibt ja so Dinge, dann sagst du, wenn du sowas hörst, da wabert was im Kopf. Ich habe davon noch nie was gehört. Also von daher bin ich auch ganz fein mit mir.
Aber Georg-Melches-Stadion?
Ja.
Ich habe da noch kommentiert. Das letzte Spiel.
Nein!
Doch. Das letzte Spiel von Rot-Weiß Essen gegen Fortuna Köln, damals in der NRW-Liga.
Geil.
Und das war am letzten Spieltag. Fortuna hat gewonnen. Auf jeden Fall hat Fabian Montabell getroffen.
Geil. Und ich kann euch noch eins sagen, ich war 1994 beim Pokal-Halbfinale. Rot-Weiß Essen gegen Tennis Borussia Berlin. DFB-Pokal-Halbfinale. Und ich habe, weil ich spät entschieden habe, da hinzufahren, im TB-Block gestanden. Und da waren, glaube ich, keine 100 Fans da. Obwohl TB ja ein traditionsreicher Club ist. Aber das war damals mit so auswärts nicht, dass du da mit einer Choreo und alles hinfährst. Sensationell.
Wahnsinn. Ich muss mich korrigieren, das war Regionalliga West-Südwest.
19. Mai 2012 ist es aber 1-1 ausgegangen, mein lieber Janik.
Ah, siehst du, ich habe irgendwie 3-1 abgespielt.
Moritz Kühn, aber
Montag hat gespielt.
Also das stimmte gar nichts. Aber ein Jahr vorher habt ihr 3-0 dort gewonnen.
Das habe ich mir abgespeichert.
Das kann natürlich sein.
Aber Montabell hat gespielt.
In der NRW-Liga.
Montabell hat gespielt, sag mal.
Jetzt dreht er durch, Janik.
Ich werde sofort nachgucken. Christian Fischer war der Schiedsrichter. Und hier ist Montabell, ja, hat auf der rechten Seite gespielt.
Zack. Und Gerion Schulze war auch dabei. Fertig aus.
Gerion Schulze, Präsident, Geschäftsführer, Pressesprecher.
Und es war schon eine Baustelle. Es war wirklich das letzte Spiel und ja.
Ich habe ja Anfang der Nullerjahre habe ich in Bochum gelebt und studiert und dann sind wir immer rüber nach Essen. Das war, glaube ich, weiß nicht, ob das letzte Zweitliga-Jahr war oder das vorletzte, irgendwie so 2004 oder so.
Nein, 2006, 2007 war das letzte.
Ja, dann war das vorletzte, weil da sind sie nämlich abgestiegen dann, glaube ich. Und damals waren Köln und Frankfurt auch in der zweiten Liga mit Essen zusammen. Da war ich dann bei den Spielen im GMS.
Hm? Alex Ende wurde in diesem Spiel übrigens eingewechselt.
Ja, natürlich. Da habe ich mal, im Alten habe ich mal, glaube ich, gesehen, damals zweite Liga am Karnevalssonntag, Rot-Weiß Essen gegen den 1. FC Köln mit Christoph Daum auf der Bank. 5-0 haben die aus dem Stadion geschossen. Das war Wahnsinn.
Im GMS.
Ja, genau.
Ich war leider nie da.
Wahnsinn. Jetzt gucken wir wieder nach vorne, anstatt zurück und gucken auf den 35. Spieltag, der am Wochenende ansteht. Wir haben jetzt ja alle Konstellationen schon durchgekaut. Es geht los am Freitagabend eben mit diesem Kracher Aachen gegen Duisburg. Da werden 6000 MSV-Fans mit dabei sein.
Also wer dieses Spiel am Freitagabend nicht schaut, der hat die dritte Liga nicht geliebt. Also das Ding wird ausverkauft sein, 6000 MSV-Fans. Wir haben eine Mannschaft von Alemannia Aachen, die alles wegfegen möchte. Wir haben den MSV, der aufsteigen möchte.
Ich werde es auf jeden Fall sehen. Also ich schaue es mir an im Fernsehen. Veggie ist da.
Ich bin da.
Ja.
Wahnsinn, was können wir erwarten?
Ja, geil. Alter Westschlager. Hütte ist voll. Super.
Samstag geht es dann weiter mit unter anderem Osnabrück gegen Verl. Da fahren wir doch hin.
Da fahren wir hin.
Ja, guck mal.
Ach, da fahren wir drei hin.
Ja.
Wahnsinn.
Schön.
Tobi fährt.
Regensburg dann eben zu Gast in Rostock und die Münchner Löwen gegen Ulm.
Da kann der SSV Ulm vorlegen.
Ja.
Ich sag's ja nur.
Nein.
Und Sonntag haben wir dann Köln-Cottbus und Essen gegen Saarbrücken.
Also Wahnsinn. Sonntag muss man ja eigentlich um 13.30 Uhr nach Köln kommen, sich das Spiel angucken und dann frühzeitig abhauen, damit man pünktlich in Essen ist, damit man sowohl Cottbus als auch Essen gucken kann.
Boah, der Groundhopper. Deswegen wird ja auch nie das Ding angebaut, dieses Regal,
genau.
Weil du ständig nur viereckige Augen hast. Wahnsinn.
Eine Sache wollte ich noch sagen zu Cottbus, die haben ja unfassbar viele Gelbsperren. Also nicht nur irgendwelche Spieler, sondern Chiachi, Engelhardt und mir ist aufgefallen in den letzten Wochen, die haben
Drohende Gelbsperren,
seit Wochen.
Ja. Duisburg übrigens auch, ne?
Ja, das ist, du merkst bei Cottbus, die Schiedsrichter werden auch entscheidend sein im Saisonfinale. Erzähle ich euch nichts Neues, aber Engelhardt, Chiachi, Borgmann, Pelivan, alle gelb vorbelastet. Also,
und ein Spiel, in dem Borgmann gelb gesperrt gefehlt hat,
hat der Cottbus noch nie gewonnen.
Weil er nicht treffen kann.
Hat die Geschichte also,
das ist die Hausaufgabe für die Woche jetzt, ja.
Ich freue mich, dass wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Ja. Gleiche Welle, gleiche Stelle.
Ja.
Ja.
Dann schöne Woche.
Tschüss.
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 Ist das hier wirklich dritte Liga? Das glaubt ihr in Europa keiner. 4:3.
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Ah, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen.